Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fit mit Laura. Ich bin Ernährungsberaterin, Trainerin und Unternehmerin und meine großen Leidenschaften, um die es sich auch hier in meinem Podcast dreht, sind die Themen Ernährung, Sport, mentale und körperliche Gesundheit. Und heute begrüße ich dich zu einem neuen Mythen Monday. Seit Anfang des Jahres haben wir ja dieses neue Format, welches euch regelmäßig erwartet. Und heute ist es mal wieder soweit, denn es kursieren ja nach wie vor so viele Mythen und Regeln und Unsicherheiten herum. Und ich möchte euch einfach dabei helfen, hier endlich den Durchblick zu bekommen. Und wir starten direkt mal mit einem Thema bzw. eine Aussage, zu dem ich ein Video gesehen habe und mir dachte, das muss ich aufgreifen. Und zwar wurde gesagt, intuitives Essen gibt es nicht, das funktioniert sowieso nicht, intuitives Essen ist eine Erfindung. Und ich persönlich finde, es kommt ganz darauf an, wie man das definiert, also was man darunter versteht, weil häufig heißt es dann, ja, also wenn ich auf meine Intuition hören würde, dann würde ich ja nur noch Nutella, nur noch Pizza, Chips und Eis essen. Das heißt, da ist schon mal, würde ich behaupten, bei den Personen, die das sagen, da ist schon mal direkt dieses extreme Schwarz-Weiß-Denken, gesund und ungesund. Und Nutella und Pizza, das muss ich mir eigentlich verbieten, weil das ist ja ungesund. Oder ich muss mir das erst verdienen oder ich hatte einen ungesunden Tag, wenn ich das gegessen habe. Und wenn ich aber auf meine Intuition hören würde, das heißt wirklich mal nur essen würde, worauf ich Lust habe, dann wäre es eben das. Und ich finde, das ist ja eine falsche Herangehensweise. Was ich erstmal ganz wichtig finde beim Thema intuitive Ernährung, weil ich werde euch jetzt im Folgenden erklären, was ich darunter verstehe, was aus meiner Sicht da Voraussetzungen sind. Das ist tatsächlich Wissen über Ernährung zu haben. Wissen über Lebensmittel, über Makronährstoffe, Mikronährstoffe und auch den eigenen Körper zu kennen, dass man weiß, was brauchen wir denn eigentlich an Nährstoffen, um zu funktionieren. Das heißt, es ist schon wichtig beim intuitiven Essen, dass man einen Überblick hat, was man zuführt und was der Körper braucht und dass man eben ein Wissen über Ernährung hat und nicht einfach nach Intuition macht, das schmeckt mir, also esse ich das, das riecht gut, also esse ich das. Also ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, wie ich das meine, wie ich das abgrenzen würde. Und wichtig ist auch beim Thema Ernährung, dass wir unserem Körper Energie geben und dass wir uns auch, nachdem wir etwas gegessen haben, energiegeladen fühlen. Also, dass das Essen uns quasi nicht Energie raubt, wie man das häufig von schweren Mahlzeiten kennt, wenn man vielleicht zu viel gegessen hat oder wenn es einfach eine sehr fettige, kohlenhydratreiche Mahlzeit war, dann ist es oft so, dass man sich danach eher ein bisschen schlapp und müde fühlt, so in so ein Tief fällt, vielleicht wenn es das Mittagessen war, in ein Mittagstief. Und eigentlich ist es wichtig zu wissen, also das bedeutet nicht, dass man sowas nicht mal essen darf oder sollte, sondern ich finde es wichtig zu verstehen und zu wissen, welche Mahlzeiten oder welche Kombinationen, welche Lebensmittel geben mir Energie und welche rauben mir aber vielleicht Energie, dass man das auch auf jeden Fall schon mal weiß. Das heißt, dass man einfach auch erkennt, was braucht mein Körper und was trägt dazu bei, dass ich mich wohlfühle, weil ich finde, die Ernährung, die ist bei jedem individuell. Natürlich gibt es so gewisse Basics und das ist eben auch das, was ich meine mit dem Wissen über Ernährung. Aber letztendlich sollte Ernährung einfach immer zu einem selbst passen, dass es zum Alltag reinpasst, dass es einen nicht stresst, nicht belastet und einfach zum Wohlbefinden beiträgt und einem Energie spendet. Und auch wenn man aus dem Übergewicht kommt, wenn man vielleicht immer Probleme hatte mit dem Essverhalten, mit Heißhungerattacken, ich sage, auch dann ist es möglich, diesen intuitiven Ansatz zu wählen und damit erfolgreich zu sein. Und da ist eben auch natürlich wieder das Grundverständnis über Ernährung ganz wichtig, wo einfach auch das Wissen mit reinzählt, dass man darüber Bescheid weiß, wenn ich mehr esse, als ich verbrauche, dann nehme ich zu. Wenn ich die und die, Lebensmittel oder die und die Kombinationen wähle, dann bin ich lange gesättigt, dann bin ich zufrieden, dann kann ich wahrscheinlich Heißhunger vermeiden. Und wenn ich aber Mahlzeiten auslasse, nicht regelmäßig esse oder die und die Kombinationen wähle, dann habe ich wahrscheinlich Heißhunger und Fressattacken am Abend. Also, dass man solche Dinge auch einfach weiß. Und dass man dann mit der Zeit aber auch lernt, dass man dem eigenen Körper vertrauen sollte, vertrauen darf und auch einfach eine gewisse Achtsamkeit gegenüber diesen Signalen und den eigenen Bedürfnissen entwickelt hat. Und ich finde, dass akribisches Kalorienzählen und dieses Bedürfnis, ständig die Kontrolle haben zu müssen, Restriktion, Verzicht, also auch dieses eben sehr strikte Denken in gesund und ungesund oder gut und böse, genauso wie auch Mahlzeiten auslassen, weil man sich vielleicht mal weil man zu viel gegessen hat, dass man dann Mahlzeiten auslässt und dann kommt man in so ein unregelmäßiges Raster rein und dass man auch einfach Hunger und Sättigungsgefühl gar nicht mehr richtig kennt. Und der Extremfall ist natürlich, dass beim Kalorienzählen man überhaupt nicht mehr auf seine eigenen Bedürfnisse hört, sondern wirklich nur noch nach Zahlen oder Uhrzeiten und Gewicht der Lebensmittel ist und wirklich dieses eigene Bedürfnisse, eigene Signale, dass man das komplett verloren hat und dem Körper eben nicht mehr vertrauen kann und somit auch ständig die Angst haben muss, zuzunehmen und immer diese Kontrolle haben möchte, dass das ja alles gepasst hat mit den Mahlzeiten, damit man eben das Gewicht hält oder Gewicht verliert, wenn das noch das Ziel ist. Und das sollte definitiv nicht das Ziel sein, dass man da eben in so einem Zwang und in einer Spirale von Kontrolle gefangen ist. Und deswegen finde ich es schade zu sagen, intuitives Essen gibt es nicht. Letztendlich kann man das natürlich nennen, wie man möchte. Man muss das auch nicht intuitives Essen nennen. Aber den Ansatz, den ich darunter verstehe und den ich lebe und somit auch gerne an euch weitergeben möchte, da kennen wir unsere körpereigenen Signale, wir können die erkennen, wir können die wahrnehmen und wir können denen auch vertrauen, statt uns eben strikt an irgendwelche Regeln zu halten oder an Diäten zu halten. Auch wenn natürlich, das muss man natürlich auch sagen, die Umwelteinflüsse, also dieses Überangebot an Lebensmitteln und vor allem eben oft diese gewisse Kombination, die Industrie ja auch ganz genau weiß, diese Fett- und Kohlenhydrate-Kombination oder auch noch eben Zucker dazu, also Kohlenhydrate in Form von Zucker, die eben ja einfach dazu verführen, sich zu überessen. Das weiß die Industrie ganz genau. Und auch wenn wir diese Faktoren in unserer Umwelt haben oder diese Gefahren, nenne ich sie jetzt mal, finde ich dennoch, gibt es einen Weg damit klarzukommen. Da ist eben auch ganz wichtig, dass man sich eben sowas nicht verbietet, wenn man Lust darauf hat, sondern dass man hier eine gesunde Balance findet und eben aber der Großteil, wie ich das immer sage, der Großteil der Ernährung nährstoffreich ist und man das auch so gestaltet, dass es einem schmeckt. Also gesunde Ernährung sollte auf keinen Fall so sein, dass man sagt, ja, das schmeckt nicht und ich muss das aber essen, weil ich möchte mich ja gesund ernähren, ich möchte ja abnehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man gesund, unfassbar lecker kochen kann und sich danach eben auch einfach gut und energiegeladen fühlt. Von daher, an der Stelle kleine Werbung, kauft euch meine Kochbücher oder meine App, wenn ihr da wirklich noch vielleicht auf der Suche seid nach Rezepten, die einfach sind, lecker schmecken und gesund sind. Ja, also das ist mir ganz, ganz wichtig, das eben zu verdeutlichen und dass es eben entscheidend ist, letztendlich eine gute Beziehung zum Essen und eine gute Beziehung zum eigenen Körper zu haben. Und damit droppe ich jetzt mein neues Projekt, welches an Ostern launchen wird. Ich habe die letzten Monate an einem Webinar gearbeitet. Also da habe ich tatsächlich schon Ende 2023 mit angefangen und wollte es ursprünglich auch schon vor unserem Panama-Urlaub launchen, aber das wäre dann doch einfach zu voreilig gewesen, weil ich auch doch nochmal ein paar Sachen abändern wollte, damit ich quasi zufrieden bin mit dem Ergebnis. Ihr kennt mich, ich bin Perfektionistin und ich hoffe, es hat sich gelohnt. Und genau, ich habe an einem Webinar gearbeitet, beziehungsweise eine Art Workshop, weil es wird jede Menge Material geben, mit dem ihr arbeiten könnt, zum Thema intuitives Essen. Oder für alle, die diese Bezeichnung vielleicht stört, diesen Ansatz der Ernährung, den ich verfolge und wo ich mir denke, das kann jeder schaffen. Und dass das eben diese Ernährung auch ist, beziehungsweise das Essverhalten, mit dem man sich frei fühlt, einfach genießen kann, trotzdem das Gewicht hält, sich wohlfühlt und eben ja diese ganzen Zwänge loslassen kann. Und darum geht es eben. Zwänge loslassen, Balance finden, mehr Achtsamkeit integrieren und auch das Selbstwertgefühl stärken. Also das wird auch ein großes Thema sein und somit dann letztendlich eine gesunde, nachhaltige Beziehung zum Essen und zum eigenen Körper aufbauen kann. Und Details folgen hier noch, aber ich kann euch schon mal sagen, es erwarten euch jede Menge wertvolle Tipps, sehr hilfreiche Tools, die euch eben begleiten auf eurem Weg. Und das wollte ich euch jetzt heute schon mal mitteilen. Und das war jetzt ja quasi schon ein Mythos mit dem intuitiven Essen, weil viele sagen, das ist der Ansatz, den gibt es, der funktioniert. Und andere wiederum sagen, das ist eine Erfindung, das funktioniert sowieso nicht, lasst das sofort. Und ich hoffe, dass euch da jetzt meine Gedanken so ein bisschen, ja, vielleicht geholfen haben. Ich bin gespannt. Also ihr dürft mir wie immer gerne auch euer Feedback schreiben. Und das war es aber noch nicht, sondern das Hauptthema für heute soll Soja sein. Weil dazu bekomme ich so viele Fragen, dass ich mir dachte, da machen wir doch heute mal einen Mythen-Monday zum Thema Soja. Die Sojabohne ist eine Hülsenfrucht. Und die Bohne ist in Form von Tofu, Sojadrinks, Sojajoghurt oder auch anderen Produkten nicht nur Teil unserer Ernährung, sondern sie sorgt auch in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Umwelt und unsere Gesundheit für viel Gesprächsstoff. Und der Mythos Nummer 1 ist, Soja zerstört den Regenwald. Und darauf möchte ich heute eingehen. Es stimmt, dass die USA und Südamerika als Anbaugebiete für Soja dominieren. Aber der allergrößte Teil des weltweit angebauten Sojas wird zu Tierfutter verarbeitet. Nur ca. 5% des weltweit angebauten Sojas wird von uns Menschen verzehrt. Und über 80% wird an Hühner und vor allem auch Kühe und Schweine verfüttert. Und der Rest wird für die Sojabohnenölproduktion verwendet. Das heißt, das meiste Soja landet versteckt, wenn man es so möchte, in Form von Fleisch auf dem Teller. Der WWF Deutschland, also die Organisation Worldwide Fund for Nature, hat berechnet, dass wenn jeder deutsche Bundesbürger seinen Fleischkonsum auf die vom Gesundheitsministerium empfohlene tägliche Verzehrsempfehlung reduzieren und beispielsweise durch Soja ersetzen würde, dann würde auf diesem Weg 825.000 Hektar Regenwald gerettet werden können. Das Problem ist nicht und war auch nie oder wird auch nie die pflanzenbasierte Ernährung sein durch nährstoffreiche Rohstoffe wie Soja, sondern eben dieser enorme Ressourcenaufwand, den vor allem die Rinderzucht erfordert. Das bedeutet, zu sagen, dass Veganer mit ihrem Tofu den Regenwald zerstören, das wäre so gesehen komplett falsch, weil, wie gesagt, eben der Großteil des Sojas, welcher in den Regenwaldgebieten angebaut wird, für das Tierfutter verwendet wird. Und beim Kauf von Fleisch und Sojaprodukten ist somit die Empfehlung, dass man am besten auf regionale Bioprodukte zurückgreift. Und die meisten Hersteller von Sojaprodukten für den deutschen Markt achten auch auf einen möglichst nachhaltigen, gentechnikfreien Anbau und beziehen ihr Soja daher zum größten Teil aus EU-Ländern. Und ein weiterer Mythos über Soja, den ich auch gerne heute noch aufklären wollte, das ist das Thema, das immer wieder aufkommt aufgrund der enthaltenen Isoflavone. Und zwar, dass das eben eine Wirkung auf den Hormonhaushalt von Männern hat. Also da heißt es oft, Soja verweiblicht Männer. Und übrigens an der Stelle kurz, ich habe 2 aktuelle neue Artikel in meiner App. Also es gibt ja verschiedene Bereiche, unter anderem die Bibliothek, wo eben studienbasierte Artikel sind. Und da sind 2 aktuell neue Artikel zum Thema Soja, wo ihr wirklich eigentlich alles rund um Soja findet. Also was das Besondere an Soja ist, welche gesundheitlichen Vorteile es gibt, wie bei manchen Bereichen die Studienlage aussieht. Ihr findet dann auch immer die Studien verlinkt, also für alle, die sich nochmal tiefer einlesen möchten. Und da findet ihr eben auch, falls ihr noch weitere Fragen jetzt offen habt zum Thema Soja, da findet ihr ganz, ganz viele Infos. Und zu dem Thema Soja verweiblicht Männer. Die aktuelle Datenlage zeigt, dass der Verzehr von Sojalebensmitteln oder den Isoflavonen sich nicht negativ auf den Hormonstatus von Männern auswirkt. Und auch eine Feminisierung von Männern durch Soja wurde nicht nachgewiesen. Beispielsweise Männer in China oder Japan konsumieren seit über 3000 Jahren sehr große Mengen an Soja, ohne messbaren Effekt auf Brustwachstum, Potenz oder Fruchtbarkeit. Und es ist so, dass alle Studien mit bedenklichen Ergebnissen an Tieren durchgeführt wurden, an denen zum Teil auch bizarre Mengen an Phytoöstrogenen, also den Isoflavonen, injiziert wurden. Und zudem verstoffwechseln auch die Tiere die Isoflavone anders als wir Menschen. Das heißt, an alle meine männlichen Zuhörer, falls ihr ab und zu gerne Soja konsumiert, da müsst ihr euch in der Hinsicht keine Sorgen machen. Und das war damit mein heutiger Mythen-Monday. Ihr dürft mir gerne auch übrigens jederzeit Themen bzw. Mythen schicken, auf die ich dann im Mythen-Monday eingehe. Also ich freue mich dann natürlich auch immer sehr über euren Input. Hoffe, dass ihr heute was für euch mitnehmen konntet und euch die Episode gefallen hat. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Bis nächsten Montag. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten und deiner Familie, die ebenfalls von den Informationen und Tipps profitieren könnten. Über eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts würde ich mich riesig freuen. Das wäre für meinen Podcast und für mich eine tolle Unterstützung. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Restwoche und wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag wieder.